Ja, Bruder Kreiser aus der Versammlung Berlin-Mitte ist uns heute zu Gast und er wird uns dienen mit dem Vortragsthema: Wie solltest du Gott dienen? Bitte, Bruder Kreiser.
Wenn wir uns noch mal kurz diese Themafrage in den Sinn rufen, wie solltest du Gott dienen, dann fällt uns vielleicht dieses Wort sollte etwas auf. Was zeigt denn dieses Wort sollte? Es gibt uns eigentlich oder zeigt uns, dass es schon eine gewisse Erwartungshaltung gibt, was man im Dienst für Gott tun muss. Das mag jetzt befremden, vielleicht für einige, die heute das erste Mal hier sind oder erst seit kurzem sich mit Zeugen Jehovas über die Bibel unterhalten, mag man so denken, wie, ich muss was tun, Religionsausübung hat was mit Zwang zu tun oder mit etwas, was ich wirklich machen soll? Warum denkt man so? Und wie ist es heute im Allgemeinen mit der Art und Weise, wie man Gott dient? Das ist eine Sache, die heute in der Welt allgemein so eine Privatangelegenheit ist. Man denkt so, ich suche mir das selber aus, ich muss mich dabei wohlfühlen. Und wieder andere denken gar nicht und nehmen einfach die Religion von ihren Eltern an. Und manche sagen, ach, ich brauche überhaupt gar keine organisierte Religion, ich bin einfach ein guter Mensch, tu niemand etwas Böses und das wird Gott auch annehmen. Wir sehen also, es gibt unglaublich viele Ansichten, was manche denken, wie man Gott dienen sollte. Von daher ist es sehr gut, dass wir uns jetzt diese Frage, wie wir Gott dienen sollten, beantworten. Wie können wir dabei vorgehen bei so vielen Meinungen? Nun, indem wir einfach anfangen zu prüfen. Wir wollen mal unsere Bibel zur Hand nehmen und uns mal eine Einstellung angucken, die uns guttun wird, wenn es darum gehen wird, herauszufinden, wie wir Gott dienen sollten. Und zwar 1. Johannes möchten wir lesen. 1. Johannes. Hier das Kapitel 4, den Vers 1. Das ist Johannes 4, Vers 1. Hier heißt es: Geliebte, glaubt nicht jeder inspirierten Äußerung, sondern prüft die inspirierten Äußerungen, um zu sehen, ob sie von Gott stammen, weil viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen sind. Wozu werden wir hier aufgefordert in diesem Vers? Und hier wird erstmal gesagt, dass wir nicht jeder inspirierten Äußerung glauben sollen. Was bedeutet denn dieser Begriff inspirierte Äußerung? Und Inspiration bedeutet von Gott gehaucht. Das heißt also, es geht hier um Äußerungen, die scheinbar von Gott kommen. Und was sollten wir jetzt mit diesen Äußerungen tun? Hier wird gesagt, wir sollten nicht jeder glauben. Das bedeutet, der Apostel Johannes fordert uns hier auf, dass wir so eine gewisse Skepsis haben sollten, eine gewisse Kritikbereitschaft für das, was man uns als Glauben verkaufen will. Das heißt, wir müssen alles überprüfen, was man uns sagt, wie Gott angebetet werden möchte. Hier wird dann gesagt, wie sollen wir das überprüfen? Wir sollen sehen, ob sie auch tatsächlich von Gott stammen. Das bedeutet also, dass alles, was man uns sagt, oder dass jede Meinung abgeklopft werden muss, ob auch tatsächlich Jehova Gott hinter dieser Lehre steht. Und wie können wir das herausfinden? Wie können wir erkennen, ob Jehova hinter etwas steht? Und wir haben gerade angefangen, wir haben die Bibel in der Hand. Die Bibel ist das inspirierte Wort Jehovas und sie gibt uns sozusagen die Hilfe oder sie ist für uns eine Möglichkeit, Jehova immer besser kennenzulernen. Es ist jetzt schon ein wichtiger Hauptpunkt, den wir herausgearbeitet haben, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, wie sollten wir Gott dienen? Nämlich um herauszufinden, was wir tun sollten, ist es wichtig, Jehova anhand seines Wortes die Bibel kennenzulernen. Reicht es jetzt aber aus, wenn wir einfach nur wissen, ja, Jehova existiert und wenn wir hören, was er in der Bibel sagt? Blättern wir einmal ein paar Seiten weiter in den zweiten Brief des Johannes. Hier wollen wir uns mal mit den Versen 8 und 9 beschäftigen. Hier heißt es, gebt Acht auf euch selbst, damit ihr die Dinge nicht verliert, die wir erarbeitet haben, sondern dass ihr vollen Lohn erlangen mögt. Jeder, der vorausdrängt und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Was müssen wir noch tun, wenn wir Jehova kennengelernt haben? Und hier wird vom Erarbeiten gesprochen. arbeiten, das ist ja ein Prozess, wo wir etwas uns aufbauen. Das bedeutet also, dass wir alle, die wir Jehova dienen, uns das erarbeitet haben. Wir haben Jehova kennengelernt und das dann auch umgesetzt. Jetzt besteht aber eine Gefahr gemäß diesem Text. Und zwar wird hier gesagt, dass wir die Dinge nicht verlieren, die wir schon erreicht haben im Glaubensleben. Was bedeutet das Verlieren? Verlieren ist ja eher ein passives Wort, das kann uns allen passieren. Jeder hat schon mal was verloren, nicht wahr? Aber interessanterweise kann dieses Wort auch damit wiedergegeben, dass wir zusehen sollen, dass wir nichts vernichten. Das ist schon ein aktiveres Wort, nicht wahr? Wir könnten also, wenn wir nicht bei den Dingen bleiben, die wir über Jehova kennengelernt haben, könnten wir unser ganzes Glaubensleben entwerten. Das ist ein ziemlich ernster Punkt, nicht wahr? Was müssen wir deshalb tun? Und wir müssen das, was wir über Jehova lernen, akzeptieren, es uneingeschränkt umsetzen und dabei bleiben. Und immer darauf achten, dass wir nicht in die eine Richtung oder die andere Richtung gehen, was vielleicht zu unseren persönlichen Wünschen entspricht, sondern dass wir uns genau daran halten. Ansonsten besteht halt die Gefahr, dass alles, was wir für Jehova machen würden, wertlos wäre. Es sind jetzt schon zwei grundlegende Punkte, wie wir Gott dienen sollten. Dieser hier, dass wir das auch umsetzen sollen und dabei bleiben wollen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn es darum geht, wie wir Jehova dienen sollten, was haben wir für eine Motivation? Es ist ja ganz entscheidend, wie unser Herz dazu eingestellt ist, zu unserem Dienst zu Gott. Und wir wollen uns da mal ein bisschen so, um die richtige Art der Motivation herauszufinden, mal mit den Juden zur Zeit Jesu beschäftigen. Wir wissen, Jesus hat immer die große Volksmenge gelehrt, nicht wahr? Er hat von morgens bis abends gelehrt, er hat Menschen geheilt, also er war immer aktiv und die Menschen sind ihm gerne hinterher. Jetzt ist natürlich die Frage, was war ihre Motivation? Nehmen wir mal unsere Bibel zur Hand und öffnen sie in Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 und hier in Vers 26 macht Jesus das selbst deutlich, was ihre Motivation war. Die Situation war folgende: Jesus hat sie einen Tag zuvor gespeist. Sie hatten also alle möglichen Annehmlichkeiten gehabt. Sie wurden geheilt, damit sie gut zuhören konnten. Und jetzt sind sie am nächsten Tag ihm hinterhergegangen und haben ihn als Propheten anerkannt. Und jetzt kommt der Punkt, wie Jesus aufdeckt, was dahinter stand. In Vers 26 heißt es: Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Das Interesse an den Lehren Jesu ging bei den Juden seiner Zeit durch den Magen. Es ging ihnen eher darum, dass sie satt werden, als darum, dass sie wirklich hören oder lernen wollten, wie Jehova angebetet werden möchte. Und das zeigt eigentlich eine nicht so gute Motivation für den Dienst für Gott, sondern eher eine selbstsüchtige Motivation. Und Jesus hatte das dann auch deutlich gemacht, weil er dann dieses Beispiel gebracht hat, wer von seinem Leib isst, von seinem Blut trinkt. Und das hat die Leute verwirrt. Sie haben sich zurückgezogen. Was können wir jetzt daraus für uns lernen, wenn es so um die Motivation für unseren Dienst für Jehova geht? Und man könnte vielleicht so den Dienst für, oder die Ansichten, die Religion, die es gibt, mit einem großen Supermarkt vergleichen. Und wir haben bestimmt alle fürs Wochenende eingekauft oder die Schwestern. Und was ist, wenn wir da in den Laden gehen, dann sehen wir Regale über Regale gefüllt mit Lebensmitteln. Manche sind wertvoll und gesund für uns und manche sind es eben nicht. Wonach entscheiden wir, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen? Und wir entscheiden eigentlich danach, was uns schmeckt, was wir gerne essen möchten. Und das sind nicht unbedingt gesunde Sachen. Und jetzt ist es so bei der Frage, wie wir Gott dienen sollten. Neigen die Menschen, wir haben es auch schon eingangs gesagt, dazu zu überlegen, was für sie am schönsten ist, wobei sie sich wohlfühlen. Aber das ist nicht die Motivation, die dahinter stehen sollte, sondern wir wollen das tun, was Jehova möchte. Und das bedeutet halt auch, dass wir ihn als unseren Souverän anerkennen, das werden wir nachher noch schön in der zweiten Stunde hören, dass wir ihn aus Dankbarkeit gerne dienen wollen. Nicht, weil wir da drin für uns irgendwie persönliche Vorteile sehen oder weil es uns gerade so gefällt, sondern weil wir ihn einfach als den Souverän anerkennen, weil wir ein Herz voller Liebe und Dankbarkeit haben. Das wäre die richtige Motivation. Und das ist auch gesund für uns. Das ist auch für uns zum Nutzen, denn dadurch haben wir die Hoffnung auf Leben. Jetzt haben wir schon eine Menge besprochen. Wir haben drei Punkte schon behandelt, die die Grundlage dafür bilden, wie wir Gott dienen sollten. Nämlich einmal, dass wir Jehova kennenlernen. Dann haben wir gesehen, dass wir das akzeptieren müssen und uneingeschränkt umsetzen sollten. Und jetzt der dritte Punkt war die Motivation, dass wir das aus einem Herzen voller Liebe machen, weil wir ihn als unseren Souverän anerkennen und nicht irgendwie aus selbstsüchtigen Motiven uns das zurechtlegen, was wir gerne selbst glauben möchten. Es ist natürlich die Sache, die, wenn wir uns das wieder durch den Kopf gehen lassen, der erste Punkt, okay, das können wir hinkriegen, Jehova kennenlernen. Der zweite Punkt ist akzeptieren, naja, das wird schon mitunter schwieriger, wenn wir uns von unseren menschlichen Gefühlen leiten lassen. Und der dritte Punkt, so ganz selbstlos Jehova aus einem Herzen voller Liebe zu dienen, ohne dass man so jetzt auf seine eigenen unvollkommenen Bedürfnisse Rücksicht nimmt, das ist echt schwer. Können wir irgendeine Hilfe oder haben wir irgendwie ein Vorbild, dass uns das doch gelingen kann? Wir sind ja alle recht schön gekleidet hier im Königreichssaal, ne? Das zeigt ja auch, dass wir die Würde des Anlasses respektieren. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten die Aufgabe, so etwas nach Augenmaß, so ein Kleidungsstück herzustellen. So ein schönes Kleid oder einen Anzug. Vielleicht manche Schwestern können das, sie sind vielleicht handwerklich begabt, aber bei uns Brüdern würde das schon anders aussehen. Wir würden sagen, wie soll man das machen? Wie könnten wir trotzdem das gewünschte Kleidungsstück erreichen? Ich habe mal etwas Kleines mitgebracht. Vielleicht werden das einige Schwestern schon mal gesehen haben. Das ist ein Schnittmuster. Wenn wir ein gewünschtes Kleidungsstück haben wollen, dann können wir uns hier an diesen Linien orientieren. Da haben wir einmal Muster für die Taille, Muster für die Ärmel. Und je nach Konfektionsgröße können wir uns hier eine Linie aussuchen. Und das wird dann übertragen auf ein anderes dünnes Papier. Das wird dann auf den Stoff übertragen, da wird dann geschnitten. Und dann können wir das alles schneidern, wenn wir uns üben. Wahrscheinlich wir Brüder nicht so schnell, da bräuchten wir wahrscheinlich lange, bis wir das könnten. Aber Fakt ist, mit diesem Schnittmuster, mit diesem Muster könnten wir es erreichen, genau das gewünschte Kleidungsstück zu erreichen. Haben wir denn auch so eine Vorlage für unseren Dienst für Jehova Gott? Natürlich haben wir das. Wir haben das Beispiel Jesu. Und wir wollen uns einmal die Rolle Jesu anschauen. Und zwar wollen wir dazu Johannes Kapitel 14 öffnen. Johannes Kapitel 14. Und hier den Vers 6 möchten wir lesen. Johannes 14, Vers 6. Jesus sprach zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Warum ist Jesus der Weg? Nun, Jesus ist insofern der Weg, weil er die einzige Möglichkeit bietet, dass wir Jehova auf die richtige Weise anbieten können. Also in der Hinsicht ist er der Weg. Warum ist er die Wahrheit? Er ist die Wahrheit, weil sich durch ihn alle Prophezeiungen, das ganze Gesetz erfüllt hat. Außerdem hat er niemals die Unwahrheit gesagt, sondern alles, was er getan hat, war wirklich richtig und zutreffend. Warum ist Jesus das Leben? Nun, er ist das Leben deshalb, weil durch sein Opfer es überhaupt erst möglich wurde, dass wir in ein gutes Verhältnis zu Jehova kommen konnten. Nur alleine, weil er sich geopfert hat, haben wir die Möglichkeit, mit Jehova zu sprechen und haben eine schöne Zukunftshoffnung. Wenn wir darüber nachdenken, was wir hier im Vers 6 jetzt gelesen haben, ist das nicht eine fantastische Rolle, die Jesus einnimmt und vor allen Dingen eine sehr wichtige Rolle? Er ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt im Leben eines Dieners Gottes oder er ist so das Vorbild für einen Diener Gottes. Er ist also sozusagen unser Schnittmuster, unsere Hilfe, dass wir lernen können oder dass wir das umsetzen können, was Jehova von uns erwartet in seinem Dienst. Wir möchten jetzt mal drei praktische Punkte besprechen, wie wir Jesu Beispiel nachahmen können. Und zwar zum ersten den Punkt der Sittlichkeit und der Moral. Wir möchten uns einmal anschauen, warum Jesus auf die Erde gekommen ist im Zusammenhang mit diesem Punkt. 1. Johannes Kapitel 3 wollen wir öffnen. 1. Johannes Kapitel 3 und hier den Vers 8. Hier heißt es, wer fortgesetzt Sünde begeht, stammt vom Teufel, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt. Zu diesem Zweck ist der Sohn Gottes offenbar gemacht worden, nämlich um die Werke des Teufels abzubrechen. Was sind hier die Werke des Teufels? Und hier werden die Werke des Teufels mit Sünden gleichgesetzt. Wir wissen, es ist dass der Widersacher versucht, uns Unmoral zu dazu zu führen. Er will uns versuchen zu verlocken, dass wir Jehova untreu werden, indem man vielleicht Hurerei treibt oder sich mit entwürdigender Pornografie beschäftigt. Und warum ist Jesus jetzt gekommen? Unter anderem auch, um diese Werke des Teufels abzubrechen. Jetzt denken wir vielleicht darüber nach und sagen so, ja, ich würde ja niemals Hurerei treiben. Ich würde mir auch nicht irgendwelche brutalen Filme anschauen oder mich mit Pornografie beschäftigen. Aber könnte es sein, dass wir vielleicht doch in manchen Punkten gewisse Unmoral akzeptieren oder vielleicht tolerieren? Es ist interessant, was einmal in meinem Wachturm von 2007 angeführt wurde. Da wird gesagt, dass der Teufel versucht, das natürliche Empfinden des Menschen für Gut und Böse zu schwächen. Wie macht er das? Unter anderem durch Unterhaltung, Familienserien, vielleicht nette Filme. Und was passiert oft? Hier wird weiter erklärt in diesem Wachturm, das Bedürfnis nach Liebe wird als Rechtfertigung für jede Handlung gebraucht. Zum Beispiel sagt ein schwangeres Mädchen in einer Fernsehserie zu einer Freundin, aber ich liebe Viktor, alles andere ist mir egal. Von ihm ein Kind zu haben, ist mir alles wert. Und was passiert jetzt? Und wenn wir auch schon mal Fernsehen geguckt haben, was wahrscheinlich jeder gemacht hat, dann wird hier gesagt, die Hintergrund... Hier heißt es dann, bei einer sanften Hintergrundmusik fällt es einem schwer, ihre Handlungsweise als so schlimm anzusehen. Vielleicht berührt die Musik auch unser Herz. Und was passiert jetzt in dem Moment? Hier wird weiter erklärt, du fühlst mit dem Mädchen, du verstehst sie. Dann erklärt eine Zuschauerin, wir wissen, dass Unsittlichkeit schlecht ist, aber ich stellte fest, dass ich gefühlsmäßig daran einen Anteil nahm. Eine eigentlich harmlose, vielleicht Unterhaltungsserie, Familienserie. Aber sie kann dazu führen, dass wir anfangen, vielleicht unmoralische Dinge zu tolerieren. Vielleicht denken wir dann, ach, das ist ja ein netter Ehebrecher. Also wir sehen, was mit uns passieren kann. Es ist ganz interessant, was heute in dem Wachturm dazu gesagt wird. Und das verdeutlicht so diesen Punkt. Hier heißt es, wir können nicht mit einem Bein auf der Seite Jehovas stehen und mit dem anderen in der Welt Satans. Um sagen zu können, Jehova ist auf meiner Seite, müssen wir auch auf der Seite Jehovas bleiben. Das ist so ein wichtiger Punkt und das fängt halt bei der Unterhaltung an. Jesus Christus ist gekommen, um diese Werke abzubrechen. Und wir können durch unsere Haltung gegenüber solchen Dingen zeigen, wo wir stehen. Wenn wir uns wirklich strikt davon zurückhalten, wirklich auch kritisch mit uns sind und dann versuchen, das umzusetzen, dann können wir auf der Seite Jehovas stehen. Dann dienen wir Jehovas so, wie er es möchte. Das war der erste Punkt in Bezug auf Sittlichkeit und Moral. Der zweite Punkt ist, wie wir zum Namen Jehovas eingestellt sind. Schauen wir uns mal an, was für Jesus sehr wichtig war, und zwar in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17. Hier möchten wir den Vers 6 und den Vers 11 einmal lesen. Hier heißt es, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Vers 11, auch bin ich nicht länger in der Welt, doch sie sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, wache über sie um deines Namens willen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir es sind. Was war für Jesus wichtig? Hier wird im Vers 6 erstmal davon gesprochen, dass er den Namen Jehovas offen bekannt gemacht hat. Er hat die Bedeutung dieses Namens erklärt. Er hat den Namen vor allen Dingen auch gebraucht. Und dann zeigt er auch wieder, dass es ihm so wichtig ist, dass Jehova sich um seine Nachfolger kümmert, damit sein Name verherrlicht wird. Also für Jesus war es von großer Bedeutung, den Namen Jehovas zu verherrlichen und ihn zu gebrauchen. Wie sieht das heute aus bei den meisten Religionen? Verwenden sie den Namen Jehovas? Machen sie sich darüber Sorgen, dass der Name Jehovas geehrt wird? Nein. Das können wir nicht sagen, sondern sie streichen ihn sogar aus den Bibeln heraus. Sie haben mitunter das Gefühl, aus Aberglaube wollen sie ihn nicht benutzen. Also da sehen wir einen Unterschied. Wenn jemand Gott wirklich dienen möchte, wie Jehova das vorhat, dann hält man sich hier an das Beispiel Jesu Christi und gebraucht diesen Namen. Das führt auch dazu, oder das beeinflusst auch, wie wir selbst persönlich unseren Namen als Zeugen Jehovas empfinden. Wir sind Zeugen für Jehova. Sind wir stolz darauf? Also ich weiß, wenn ich an meine Schulzeit denke, es fiel mir manchmal schwer zu sagen, ich bin ein Zeuge Jehovas. Weil man hat so viel Gruppenzwang mitunter und man hat andere Schwierigkeiten. Vielleicht geht das den einen oder anderen auch so manchmal noch auf Arbeit. Aber wenn wir uns hier an Jesus ein Beispiel nehmen, dann wird das für uns was Besonderes. Dann sind wir stolz darauf. Dann ist es nicht nur einfach so eine Religion und wir heißen so, sondern dann ist das unsere Identität. Vor 2 Wochen hatten wir da einen schönen Gedanken im Wachturmstudium. Da hat eine junge Christin gesagt, dass es für sie, wenn es so um ihren Glauben als Zeugin Jehovas geht, dann sagt sie, das ist nicht nur irgend so eine Religion, sondern der Mittelpunkt meines Denkens, meiner Ziele, meiner moralischen Prinzipien, ja meiner ganzen Identität. Das heißt es, wenn man stolz ist, ein Zeuge Jehovas zu sein. Das bedeutet, dass wir wirklich den Namen Jehovas auch ehren wollen. Und da gibt uns Jesus ein hervorragendes Beispiel. Ganz eng damit in Verbindung, den Namen Jehovas zu preisen, steht auch der christliche Predigtdienst. Wie hat Jesus uns hier ein Vorbild oder ein Beispiel gegeben, was den Predigtdienst betrifft? Und wir haben das ja vorhin schon angeführt, dass Jesus wirklich ein begeisterter Prediger war, der von morgens bis abends predigte. Aber was können wir daraus erkennen? Und vor einiger Zeit haben wir in unserem Versammlungsbibelstudium, da hatten wir darüber gesprochen, über die Einstellung Jesu zum Predigtdienst. Und hier war eine Überschrift, das Predigen stand für Jesus im Mittelpunkt. Es war nicht nur so eine Sache, die er nebenbei gemacht hat, sondern es heißt hier, es war seine Lebensaufgabe, sein Lebenswerk. Und dann wird weiter gesagt, er ließ sich nicht durch eine Menge Dinge ablenken, die hätten bezahlt, gepflegt oder im Lauf der Zeit repariert oder neu beschafft werden müssen. Er lebte ein einfaches Leben, um sich durch nichts unnötig vom Predigen abbringen zu lassen. Das ist das Vorbild von unserem Herrn und Meister Jesus. Er hat das gemacht und er hat versucht, alles einfach zu halten, damit er predigen kann. Wenn wir uns jetzt versuchen, an diesem Vorbild zu orientieren, wie sieht das bei uns aus? Es ist klar, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen. Nicht jeder ist körperlich gesund. Aber stellen wir uns doch auch einmal die Frage, ist dieses Werk, was Jesus durchgeführt hat, auch für uns der Mittelpunkt unseres Lebens? Ist das auch unser Lebenswerk, sozusagen daran einen Anteil zu haben, den Namen Jehovas bekannt zu machen? Wenn das so ist, dann macht sich das auch bei uns dadurch bemerkbar, dass wir versuchen, ein einfaches Leben zu führen. Bei einer Zusammenkunft vor dem Kongress hatte eine Pionierschwester gesagt, Materie rächt sich immer. Was bedeutet das? Nun, alles, was wir an Besitz haben, braucht intensive Pflege und klaut uns die Zeit und mitunter auch die Nerven, wie wir brauchen, um gut zu verkündigen. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir halt immer schauen, ein einfaches Leben zu führen. Denn dann sind wir wirklich dienstbereit gemäß unseren Umständen. Was hat Jesus noch gemacht? Nun, es wird hier gesagt, er predigte zu Hause, auf öffentlichen Plätzen, auf Marktplätzen, in der freien Natur. Was kann das für uns für ein Vorbild sein? Und auch, dass wir über unsere Dienstmöglichkeiten einmal nachdenken. Dass wir ja nicht nur daran gebunden sind, eine Haustür zu predigen. Klar, das ist unser Markenzeichen. Aber nutzen wir auch andere Dienstzweige. Wir haben jetzt in unserer Versammlung Mitte am Freitag am Pariser Platz gepredigt, am Brandenburger Tor, sind in die Geschäfte gegangen. Und wir sind nicht wirklich in der Hinsicht mutig. Aber das Resultat, was wir da erlebt haben, dass Menschen gehört haben, dass sie offen waren, zeigt, dass man versuchen muss, kreativ zu werden, was den Predigtdienst betrifft. Und Jehova segnet das, weil er sieht, dass das aus dem Herzen herauskommt. Jetzt mag man vielleicht denken, naja, wenn ich so an mein Predigtdienstgebiet denke, ist doch nichts mehr los. Jesus hatte damals gesagt, hebt eure Augen und seht, dass die Felder weiß sind zur Ernte. Warum hat Jesus das gesagt? Und er hat das Potenzial gesehen, was noch zu tun ist. Und wir hatten das vor einiger Zeit in der Dienstzusammenkunft, dass es die Felder weiß sind zur Ernte. Also manchmal mag man dann sagen, ich habe das auch letztens auch fast selber gedacht, dass man ja heute nur noch eine Nachlese macht und dass es nur noch so wenige gibt, die man findet. Also wo sollen da die Felder weiß sein zur Ernte? Aber vielleicht versuchen wir uns das mal mit einem anderen Beispiel aus der Natur vor Augen zu führen. Vielleicht gibt es einige, die gerne in die Pilze gehen hier. Gut, in der Stadt ist das vielleicht nicht so häufig, ja, aber man kann ja doch in die Wälder drumherum, dann geht man in die Pilze. Und im Juni bis Mitte Juli, Da kann man den Pfifferling finden. Mitunter auch noch ein bisschen länger, bis August, aber eigentlich ist das so die Hauptzeit. Was ist das Besondere am Pfifferling? Der wächst in großen Mengen. Also wenn man einen findet, findet man meist auch noch 10 bis 20 dazu. Jetzt ist es natürlich dann so, dass irgendwann diese Pfifferlingzeit endet. Weil, ja, irgendwann endet jede Zeit. Und heißt das jetzt, dass die Pilzzeit oder die Pilzsaison vorbei ist? So Ende Juli oder Mitte August. Das heißt es nicht, denn jetzt geht es um Edelpilze, um den Steinpilz, um die Maronen. Und genau das ist der Punkt, was unseren Predigtdienst betrifft. Vielleicht sind so die Zeiten vorbei, wo wir so eine Massen reinholen oder wie die Pfifferlinge so sammeln, dass wir so ein Feld haben. Aber jetzt ist die Zeit, dass wir edle Menschen in die Versammlung Jehovas holen. Dass wir sozusagen nach ihnen suchen. Natürlich sind die jetzt nicht so häufig nebeneinander oder so. Aber es ist immer noch, sozusagen, wenn man das an dem Beispiel der Pilzzeit sagen will, es ist Pilzzeit. Und genauso ist es bei uns. Wir leben immer noch in der Erntezeit und es ist die Erntezeit. Und sich da jetzt voll einzusetzen, natürlich erfordert das Mühe. Natürlich erfordert das auch, dass man über sich nachdenkt, wie man sich noch verbessern kann im Predigtdienst. Aber wenn wir uns am Jesus orientieren, am Jesus ein Beispiel nehmen, dann werden wir versuchen, wie er uns völlig einzusetzen im Predigtwerk. Jetzt haben wir drei Punkte besprochen wieder. Einmal, dass wir uns moralisch und sittlich reinhalten, dass das sogar in Kleinsachen mitunter anfängt, wie der Unterhaltung. Dann haben wir gesehen, dass wir den Namen Jehovas verherrlichen wollen. Jesus hat uns hier ein Beispiel gegeben. Und jetzt zum Schluss noch über den Predigtdienst gesprochen. Das war für Jesus der Mittelpunkt seines Lebens. Wir haben an diesen Punkten gesehen, es ist möglich, dass wir Jehova tatsächlich so dienen, wie er es möchte. Es ist machbar. Wir haben das nachher auch noch im Wachturm. Es gibt eine ganze Latte von treuen Verkündigern in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, die bewiesen haben, dass man Jehova so dienen kann, wie er es möchte. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, werden wir das auch wirklich tun? Oder wenn wir das wirklich tun wollen, Jehova hat uns ja nicht alleine gelassen, sondern er hat uns Hilfen gegeben. Zum Beispiel die Zusammenkünfte, die Brüder, die als Älteste dienen und nur das Wohl des Verkündigers im Sinn haben. Nutzen wir diese Hilfen? Nehmen wir das an? Nun, wenn wir das tun, dann zeigen wir Jehova auch immer wieder, selbst wenn wir auch manchmal Fehler machen, dass wir ihm gerne so dienen möchten, wie er es will und dass wir seine Vorkehrungen zur Hilfe auch gerne nutzen wollen. Was wird das letzten Endes für uns bringen, wenn wir Jehova so dienen, wie er will? Klar, wir haben vorhin gehört, wir wollen nicht aus irgendwelchen selbstsüchtigen Beweggründen Jehova dienen. Aber Jehova ist so liebevoll, dass er gar nicht möchte, dass wir nicht belohnt werden. Wir wollen uns einmal anschauen, was uns das nachher einbringen wird. 1. Johannes, Kapitel 2. Und hier wollen wir die Verse, ne? Ja, 1. Johannes 2, die Verse 24, na, noch mal raufgucken, 24 und 25 lesen. Hier heißt es, was euch betrifft, so möge das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, werdet ihr auch in Gemeinschaft mit dem Sohn und in Gemeinschaft mit dem Vater bleiben. Und dies ist das Verheißene, das er selbst uns verheißen hat, das ewige Leben. So, was haben wir für einen Nutzen? Hier wird gesagt, dass wir in Gemeinschaft mit Jehova bleiben können, wenn wir bei den Dingen bleiben, die wir gelernt haben. Das heißt, wir haben heute schon eine hervorragende Möglichkeit, die sonst sehr wenige haben. Wir können mit dem Souverän des Universums sprechen. Wir haben ein Verhältnis zu ihm. Das gibt uns Frieden, das gibt uns Sicherheit in dieser Welt. Und für die Zukunft, was wird es da uns bringen, Jehova so zu dienen, wie er es will? Es wird vom ewigen Leben gesprochen. Jehova stellt uns in Aussicht, ewig mit ihm in Gemeinschaft zu sein, von ihm zu lernen, ihm zu dienen. Und das ist wirklich so eine schöne Hoffnung, die wir nur dann erlangen können, wenn wir Jehova so dienen, wie er es möchte. Hab vielen Dank.
Bruder Kweiser, vielen Dank, dass du uns mit diesem Thema gedient hast und dass du auch wieder es geschafft hast, unseren Glauben zu stärken. Dankeschön. Auch nächste Woche haben wir wieder einen Vortrag hier in der hier in unserem Saal. Und zwar wird er das Thema tragen, was geschieht, wenn wir sterben? Diese Frage wird uns beantwortet werden und alle sind wieder herzlich dazu eingeladen. Dann noch eine kleine Erinnerung. Nächste Woche haben wir unsere Predigtdienstschule und unsere Dienstzusammenkunft nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch. Nur, dass wir das nicht vergessen und am Donnerstag in der falschen Sprache hier nachher unser Programm hören müssen. Also nächste Woche Predigtdienstschule und Dienstzusammenkunft am Mittwoch. Da möchten wir jetzt überleiten mit dem Wachtumstudium und damit wird uns der Bruder Peter Witt dienen.